Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Herzlich willkommen zum neuen Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Wir haben heute den 1. Mai, ein besonderer Tag, weil Walpurgisnacht liegt hinter uns. Beltane, Tag der Arbeit, viele wichtige Ereignisse. Und draußen in der Natur boomt und blüht Lytis. Und ich bin unglaublich froh, eure segenreichen Grüße, regenreichen, genau, das war das Wortspiel, die regenreichen Grüße der in vielen Mails, die ich erhalten habe, haben ihre Wirkung gezeigt und es hat gestern nochmal mehr geregnet und vor allem die anhaltende Bewölkung immer wieder oder teilweise anhaltende Bewölkung, die verhindert auch, dass der Regen sofort wieder verdunstet und wir haben plötzlich wieder Morgentau und dieser Geruch, dieser wunderbare Duft vermischt mit den vielen verschiedenen Gesängen der immer schwer auseinanderhalten, immer schwerer auseinanderhaltenderen Sänger da draußen, weil es erstens mehr werden und auch sehr viele ähnlich klingende Arten jetzt aus den gleichen Gebüschen heraus singen, machen es schwer, da Individuen zu erkennen. Aber umso leichter machen sie es uns, die Schönheit zu genießen, die da draußen gerade existiert. Und einer von diesen schwierigen Sängern war für mich lange, lange Zeit die Gartengrasmücke, die bei uns gestern hier angekommen ist. Vielleicht auch schon einen Tag vorher, weil es ist immer noch nicht so leicht und ich muss genau hinhören, ist es jetzt wirklich der Gesang der Gartengrasmücke oder doch der Mönchgrasmücke oder spielt da noch eine andere Grasmückenart eine Rolle? Für mich ist die Gartengrasmücke die plappernde Tante, eine geschwätzige Tante, die immer was zu erzählen hat, aber nicht wirklich viel sagt. Und der Gesang ist auf der anderen Seite dann sehr wohlklingend und schön. Manchmal tut die Mönchgrasmücke in meinem Ohr richtig weh, weil sie so laut und pfeifende Flötentöne hat, die so eindringlich ins Hörsystem reingehen. Bei der Gartengrasmücke ist es lieblicher. Und dieses Bild der geschwätzigen Tante ist eher eine Metapher, um mir das gut merken zu können, weil sie so vor sich hin plappert. Eigentlich müsste sie nicht Gartengrasmücke, sondern in meinen Augen heißt sie bei mir auf die Plappergrasmücke. Ja, ohne große Aufregung oder so laute Veränderungen, wie es die Gartengrasmücke macht. Ohne dieses raue, abgehackte, kurzprägnante der Dorngrasmücke. Und ohne dieses leiernde, immer gleichbleibende der Klappergrasmücke. Trotz allem sind die schwer voneinander zu unterscheiden. Und gestern auf so einem Spaziergang ging es uns auch ähnlich mit dem Baumpieper. Da waren viele Buchfinken, Zilpzalpe, Fittisse in der Gegend. Und wenn der Baumpieper nicht so voll aussingt, und das ist auch das, was es, glaube ich, schwer macht, dann ist der teilweise auch in seinen Ansätzen und an Anfängen erstmal fürs ungeschulte Ohr schwer rauszuhören. Und das ist das einerseits, was es leicht macht. Sucht euch also Gesänge aus, wo die Vögel wirklich klassisch und typisch erstmal singen. Das ist die gute Methode, um anzufangen. Und später werdet ihr feststellen, dass es ganz, ganz besondere, außergewöhnliche Töne gibt und dass dieses genaue Hinhören tatsächlich wirklich nie wirklich aufhört. Und ein schönes Beispiel dafür ist, ich habe es nämlich geschafft, mich durch die ganzen Mails mal zu wühlen, auch mit großer Freude, muss ich sagen, da gibt's eine schöne von der Christine Hensel, die über ihre Ringeltauben schreibt, aber hört selbst. Da geht es nämlich um so einen besonderen Ton. Ich beobachte und höre seit geraumer Zeit einen Ton laut bei einer adulten Ringeltaube. In Klammern, ich füttere seit 2 Jahren von ehemals 2 nun mittlerweile 6 bis 10 Ringeltauben auf meinem Fensterbrett, zuzüglich 2 Dutzend Spatzen, Sperlinge, die mich täglich besuchen. Der wie ein vibrierender Ton staccatoartig eine Art Äußerung darstellt, die man, würde man nicht so nah an den Vogel herankommen, wahrscheinlich nicht wahrnehmen würde. Es handelt sich in einem um ein Mp, 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 da es sich höchstwahrscheinlich um die älteste Taube handelt, die eine Art Vertrautheit an den Tag legt, ist es ein sehr persönlicher Ton, den ich noch weiter beobachten werde. Sehr schön, der letzte Satz, den ich noch weiter beobachten werde, weil die Vermutung ist, die älteste Taube, die kann nur jemand anstellen, der wirklich da dran ist. Und da ist schön, auch Belege oder Beweise sich selber zu erarbeiten. Ah, warum vermute ich, dass es die älteste Taube ist? Und dann in bestimmten Momenten die wieder alle zu verwerfen und nochmal neu drauf zu schauen. Ach, könnte es vielleicht auch was komplett anderes ist. Also dieser Perspektivwechsel ist beim genauen Hinhören und beim Entschlüsseln dieser feinen, vielseitigen Sprache der Natur ganz, ganz wichtig, und den sollte man sich definitiv zur Routine machen. Ja, vielen Dank für diese Mail. Eine andere schöne Mail kam vom Hermann, weil sie einen wunderbaren Nebeneffekt von dem Lösen von Naturaufgaben aufzeigt. Aber hört selbst. Hermann schreibt aus Leipzig: Heo Paul, eine Feder habe ich nicht gefunden. Anmerkung von mir, dabei bezieht er sich auf die Folge 18, wo es am Ende darum ging, sich eine Feder vorzustellen, rauszugehen und genau diese Feder zu finden. Eine Feder habe ich nicht gefunden, dafür aber ein Mauswiesel beobachten können. Unsere Amseln haben sich scheinbar ein drittes Nest gebaut, das aber wohl nicht mehr auf unserem Grundstück ist. Das zweite Nest war direkt an unserem Wäscheplatz, der noch bei dem sonnigen Wetter durch die ganzen Leute aus dem Haus sehr viel genutzt wurde. Zwei Sachen sind da drin. Einmal der Effekt, man geht mit einer Aufgabe oder mit einer Frage, besser sagt, das trifft es besser, mit einer Frage raus und entdeckt dann was ganz anderes. Das ist das, was die Natur uns zu bieten hat. Das ist auch das Herrliche und Schöne daran. Und das Zweite, ich habe das gestern im Kuckuck-Podcast oder vorgestern besser gesagt im Kuckuck-Podcast besprochen, dass wir ähnliches Phänomen haben bei uns. Das anfänglich leichte Spiel, als wir endlich die Nester entschlüsselt hatten, ist nun wieder sehr verworren und schwierig geworden. Nicht nur, weil das Grün da ist, sondern die Nester plötzlich verlassen sind oder ausgeräubert oder sich ein weiteres Nest gebaut wird an anderer Stelle und das ganze Spiel wieder von vorne beginnt. Und wir lassen uns davon nicht frustrieren, sondern nehmen das eher als den Zeigefinger von Mutter Natur. Passt weiter schön auf, die ganze Sache ist nicht so einfach, wie ihr denkt. Und das ist gerade das, was so eine große Chance für die Freude ist, die dahinter steckt. Nämlich den Gedanken loslassen, etwas erreichen zu wollen, irgendwo ankommen zu wollen. Ja, die Kunst des Naturverständnisses irgendwann einmal meistern zu können, das ist ein Irrglaube. Das wird niemand von uns wirklich schaffen. Es geht eher darum, den offenen Blick, die offenen Ohren, die offene Nase, die offenen Fühler beizubehalten, stets wach zu bleiben und in anderen Momenten sich wieder tiefen zu entspannen, um da zu sein und im Moment anzukommen. Und damit möchte ich gerne einen Bogen schließen zu einem Gedanken noch von, auch von der Christine noch in der Mail. Bevor ich diesen Bogen schließe, eine Geschichte von gestern, die wir gestern erlebt haben. Ich war gestern mit den großen beiden Kindern, mit Demetrius und Ricarda, endlich unterwegs, um nach den Fuchswelpen zu schauen. Wollten uns dort an dem Bau hinsetzen und gucken, ob die Welpen rauskommen. Auf der Kamera waren sie ja erst später, waren sie erst, wenn als schon die Dunkelheit da war, aber wir wollten es definitiv probieren. Wir waren alle hoch motiviert und haben uns in unsere Tarnklamotten geschmissen und sind losgegangen. Vorher haben wir noch einen Besuch abgestattet bei uns im Spitzhaus auf dem Zinken auf unserem Wildnisplatz, da da sehr wenig los ist zur jetzigen Zeit. Hat sich dort in das Spitzhaus, und wer das Haus nicht kennt, das ist, ich würde sagen, ich will jetzt nicht großartig übertreiben, wenn man drin steht, das geht ein Stück in die Erde rein, so ein Meter. Es ist eine Kegelform mit oben einer Öffnung, die jetzt bloß noch so 30 cm Durchmesser hat, und das ganze Ding ist ungefähr 6 Meter hoch. An der Seite ist eine Klappe, die wir für das Brennholz benutzen, um das Brennholz bequemer ins Haus rein zu buxieren. Und genau an diesem Verschluss der Klappe, Der ist so ein bisschen knubbelig, hat sich ein Hausrotschwanz, ein Nest gebaut. Gestern Vormittag war noch unklar, wer dort drin brütet, weil meine Familie, ich selber war nicht da, haben nur die Eier gesehen, zart rosa, so wurden sie beschrieben, zart rosane Eier. Und ich habe das Nest vorher schon entdeckt, da lagen aber noch keine Eier drin oder gesehen im Bau. Und als wir nun dann gestern da reinkamen ins Spitzhaus, saß tatsächlich ein Vogel obendrauf, das Weibchen. Und es ist immer so spannend, wie die in diesen Napfnestern sitzen, so reingedrückt, der Kopf nach oben gestreckt, der Schnabel guckt hinten raus, guckt vorne raus und hinten ein Teil des Schwanzes noch über das Nest rüber. Und die Hausrotschwänze, die bauen so ein sehr struppiges Nest. Also es sieht alles ein bisschen ungeordnet und aus meinen Augen ein bisschen liederlich aus. Manchmal habe ich auch so Sorge, dass da ein Ei unten durchfällt. So löcherig sind teilweise die Nestkonstruktionen vom Rotschwanz. Und wir standen dann dort und haben geschaut und haben geschaut und waren uns erst nicht so sicher, ist es jetzt wirklich ein Rotschwanz oder nicht. Die Brutplatzwahl war auf jeden Fall sehr typisch. Und in dem Augenblick flog das Rotschwänzchen aus dem Nest hoch und sehr routiniert, also es war deutlich zu erkennen, dass sie das schon sehr oft getan hat, genau gerade hoch oben aus dieser kleinen Öffnung das ganze Spitzhaus hochgeflogen und dann verschwand sie. Und das haben wir natürlich auch zum Anlass genommen, jetzt nicht nochmal reinzugucken. Die Eierfarbe haben die Kinder ja schon vorher entdeckt, als niemand drauf saß. Wir sind dann gleich verschwunden, um in den Abendstunden die Eier nicht zu lang allein zu lassen und dem Weibchen die Möglichkeit zu geben, wieder sich auf die Eier zu setzen, weil die auch schnell auskühlen, diese kleinen Eier, gerade wenn die Temperaturen ein bisschen nach unten gehen. Und dann sind wir weitergegangen in den Wald, hinten bei Babu, unserer großen alten Großmutter-Großvater-Eiche. An der vorbei und da kam schon der erste Vogelalarm. Und wir haben nochmal im Nachklang dann über diesen Gang uns zu dritt genau darüber unterhalten, weil mein Sohn sagte, ja sag mal Papa, die Vögel haben doch jetzt eigentlich nicht so doll auf uns reagiert, oder? Und dabei ist uns aufgefallen in der Reflexion, dass es schon auf dem Hinweg ganz deutliche Reaktionen auf uns gab und als wir dann dort saßen, hat mein Sohn richtig festgestellt, haben sich die Vögel um uns herum sehr, sehr schnell auch beruhigt und waren dann, wie wir gerne sagen, in Baseline, also in ihrer Grundstimmung und haben das getan, was wichtig ist für ihr Alltagsgeschehen. Und dann die erste Reaktion aber, die mir aufgefallen ist, waren die Buchfinken, die dann sehr laut mit ihrem Pink, 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 Rüb, Rüb, Pink, Pink, Pink. Ich habe das schon erwähnt bei beim Durchgehen von wichtigen Vögeln für das Vogelsprachealphabet. Typischer Bodenalarm vom Buchfink. Pink. Peng, peng, rüb, rüb, ping, 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 ping. Hektisches Hin- und Hergefliege. Da waren auch zwei Individuen ein Verhalten, was wir jetzt gerade ganz, ganz viel sehen, weil sie natürlich beide an der Brut beteiligt sind und sich beide in Nestnähe befinden. Das Männchen singt mehr, das Weibchen brütet mehr. Und die waren sehr aufmerksam und aufgeregt, weil wir da ganz nah an ihrem Nest dran gewesen sein müssen. Und wir haben nicht weiter geschaut nach irgendwelchen Nestern, sondern sind weitergelaufen. Und kam dann in so ein Tal rein, in der Nähe des Fuchsbaus schon, und dann ging der Zaunkönig ab. Und der Zaunkönig war mir ein Stück zu weit weg, als dass wir ihn direkt ausgelöst haben könnten. Aber es ist nicht unmöglich, kann auch sein, dass der Zaunkönig direkt auf uns reagiert hat, aber in den meisten Fällen erlebe ich das so, dass der Zaunkönig, wenn er so auf 40, 50, 60 Metern schon mit seinem harten, dicht aneinandergereihten ruft, dass es oft sich auch dort, wie von mir schon erwähnt, beim Buntspecht um einen Sekundaralarm handelt. Das heißt, wir scheuchen etwas anderes auf, das dann wiederum den Zaunkönig nervös macht, der das beklagt und das warnt. Aber dieses Tier wäre nicht aus seiner eigenen Baseline gekommen oder wäre nicht aufgescheucht worden, wären wir nicht da gewesen. Also sind wir schon Teil dieses Alarmverhaltens oder dieses Musters, aber nicht direkt, sondern eher indirekt. Und dieser Zaunkönig hat wirklich stark alarmt. Dazu kam ein bisschen Rotkehlchen mit seinem Schnick, Schnickerick, Schnickerick, wo ich dachte, ah, das sind alles deutliche Zeichen. Und dann kam eine Bestätigung kurz danach und zwar ein lautes Bellen, wie von einem Hund. Und beim ersten Bellen, oh, ich kriege immer fast einen Herzinfarkt, erschreckt mich dann, zuckt dann natürlich mein ganzer Körper, was natürlich noch unauffälliger ist und allen anderen Tieren drumherum noch ein ganz deutliches Signal gibt: Oh Gott, da hat sich was erschreckt. Da ist etwas, was eine hektische, schnelle Bewegung macht. Das Falscheste, was man tun kann. Langsame, sanfte Begegnungen sind angesagt da draußen. Jedenfalls dieses laute Bellen war natürlich von einem Rehbock, der dann davon gerannt ist. Man hat es an seinem weiteren Bellen gehört, dass er sich immer weiter von uns entfernt. Und da dachte ich schon, okay, das ganze Ding ist gelaufen heute, hier passiert nichts mehr. Und dann kamen wir immer näher an den Fuchsbau ran und dann kamen wir nicht mehr weiter. Dann haben wir jetzt wunderbar zu dritt zwei Rehe beobachten können. Laut meiner Beobachtung war das eine Ricke mit mit dem Schmalreh. Also Schmalreh heißt das Reh vom letzten Jahr, was jetzt im zweiten Lebensjahr ist, ein Jahr alt ist, bevor die neuen Kitze jetzt bald gesetzt werden. Und die sahen ganz, ganz struppig aus. Die sahen ganz wild aus. Ricarda, meine Tochter, die hat dann gesagt: Was hat es denn da hängen? Warum sieht es denn so ungepflegt aus? Und als ich dann erklärt habe, dass gerade der Haarwechsel stattfindet und die vom Winterfell ins Sommerfell wechseln, war es ihr dann klar. Aber es sah wirklich, wirklich sehr, sehr wild aus. Ähnlich wie eins dieser Rehe, das wir auf der Kamera am Fuchsbau auch hatten. Es passte also alles dort in diese Ecke. Und als die beiden Rehe, irgendwann haben wir uns dann doch bewegt oder haben unsere, Dimitris hat seine Position verändert, um nochmal genauer schauen zu können, wo die jetzt eigentlich sind, was die eigentlich machen, sind die dann davon. Die Ricke sehr aufmerksam, sofort weg. Das Schmalreh stand noch länger da, was oft ein Zeichen ist, dass wir nicht hundertprozentig entdeckt wurden, aber bemerkt wurden, dass da irgendetwas ungewöhnlich ist und sie sich nicht mehr so wohl gefühlt haben, in ihrer Haut dort weiter jetzt zu äsen. Und dann hinaus sind aufs Feld, den Hang hoch, oben aufs offene Feld raus und weg waren. Für uns gut, da es schon langsam begann, dämmerig zu werden und wir uns an unseren Fuchsbau setzen konnten. Als wir in unserem Fuchsbau saßen, immer wieder die Warnrufe des Zaunkönigs auch zu hören, der irgendwie aufgeregt schien. Später hat er auch mal gesungen, wohl ich beim Zaunkönig feststelle, dass nicht immer sein Gesang ein Zeichen von totaler Entspannung ist, sondern der Zaunkönig auch gerne und regelmäßig seinen Gesang für als einen mildes Anzeichen von Aufregung benutzt. Und daher war ich mir nicht so ganz so sicher, was ihn jetzt so hat konstant nervös sein lassen. Vielleicht war eine der Feen tatsächlich dort auch schon unterwegs und es hing nicht direkt mit dem Rehbock zusammen oder es war noch etwas anderes, was wir selber nicht sehen konnten. Vielleicht auch wie beim Hermann, ein Mauswiesel, was sich da irgendwo rumgetrieben hat, weil die gibt es definitiv auch in diesem Tal und die sind, wenn man nicht nah dran sind, natürlich sehr, sehr schwer zu entdecken, weil es unsere kleinsten Marder sind, so klein, dass sie sogar in Mäuselöcher reinpassen, um diese dann dort zu jagen und zu töten. Und wunderschön für mich zu hören waren Kontaktrufe der Goldammern, die nicht direkt auf dem Feld oder in Gebüschen, sondern Tatsache so 20, 30 Meter abseits der Waldkante im Wald drin zu hören waren und untereinander Kontakt gehalten haben. Immer wieder auch Gesänge eingestreut, aber mit ihrem Mäh, 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 immer wieder dieses Band untereinander aufrechterhalten haben. Es klang wenig aufgeregt. Es war eher wie ein: Hi, seid ihr noch da? Ja, wir sind noch da. Okay, ich sing mal ein. Ich hab dich lieb. Ja, meine jüngste Tochter, die sagt ja, lieblich ist ihr Lieblichvogel, Goldi. Und dann wieder Kontaktrufe. Und neben uns eine Grasmücke. Die ist meiner Tochter auch aufgefallen. Im Nachhinein haben wir noch gesprochen über die Sachen, die uns aufgefallen sind. Und sie sagte auch: Da war doch so ein schöner Vogel neben uns. Den hab ich gesehen, weil die konnten wir Tatsache sehen mit der schwarzen Kappe und dem grauen Körper. Die Mönchsgrasmücke, die hat teilweise dann sie das Geäst geschlüpft und hat Kontaktrufe von sich gelassen und dann hat sie einmal angefangen zu singen und das war mir auch wieder ein bisschen zu nah. Und ich habe einen handschriftlichen Brief bekommen von Karina oben aus dem Norden, hat mich sehr gefreut, was in der Hand zu haben, direkt auf Papier. Es war schön zu lesen und sie beschreibt ein ähnliches Phänomen, wo in ihrem Fall ein Rotkehlchen plötzlich und ohne dass dieses Kehlchen hat vorher anfliegen sehen, neben ihr beginnt zu singen und es so laut ist und die Wahrnehmung, wie als ob jemand den Lautstärkeregler bei einer Anlage so beschreibt sie das, auf volle Pulle gedreht hat und man vergessen hat, beim Ausschalten der Anlage das wieder zurückzudrehen, und man macht dann die Anlage an und da kommt aus voller Röhre so ein Geräusch raus. So ungefähr war das auch gestern für uns bei der Mönchgrasmücke. Und es war spannend zu sehen, wieder mal, wie unsere Wahrnehmung funktioniert, wie wir bestimmte Geräusche, unabhängig davon, wie weit, also ob die jetzt ganz nah, die müssen nicht ganz nah dran sein, oder die Lautstärke wirklich hoch, die, wenn man es messen würde, die Dezibelstärke gerade sehr, sehr laut sein müsste, sondern eher, dass es wirklich wie so eine selektive Wahrnehmung ist, was wir als laut, als markant, als offensichtlich und als nicht offensichtlich wahrnehmen. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, wir saßen noch sehr lange, haben viele Sachen noch entdeckt, unter anderem viele Zecken und noch einen tollen Waldkauz-ähnlichen Alarm von den Singdrosseln und Amseln am Abend gehört. Immer wieder das Bellen des Rehbocks, das dann wiederum nicht mit uns zusammenhing, sondern andere Gründe hatte. Es war zu weit weg, als dass wir es mit uns in Verbindung bringen konnten. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir saßen ungefähr 60 Meter vom Bau entfernt und haben keinen Fuchs gesehen und keine Fuchswehe gesehen. Mein Sohn war sich dann ganz sicher, dass die erst nach 9 rauskamen. Da war das Licht inzwischen dann im Wald drin schon so schlecht und unsere Kleidung so durchnässt von dem feuchten Gras, in dem wir saßen, dass wir gesagt haben, jetzt gehen wir nach Hause. Und ich bin auch froh, dass die Füchsinnen uns es nicht so leicht gemacht haben, gleich beim ersten Mal so einen Erfolg haben, weil ich sage es auch immer zu den Kindern im Camp, wenn wir draußen sind, hey, draußen ist kein Blockbuster, das ist kein Kino, da muss man ein bisschen investieren. Und es war schön in der Reflexion im Nachhinein, die Hauptessenz oder das Hauptfazit des Abends waren alles Geschichten, die sich um und mit der Vogelsprache beschäftigt haben, über die wir dann ausführlich gesprochen haben. Das war sehr schön. Und das passt zu folgender Geschichte. Wo habe ich sie? Da. Ja, der Gedanke, den ich im letzten Podcast, war es im letzten oder im vorletzten Podcast, glaube ich, aufgeführt habe, da haben einige Leute sich bei mir gemeldet und dazu ihre Gedanken auch noch geschrieben, wo es darum ging, wie unsere Vorfahren die Landschaft um sich herum genutzt haben, wie die gelebt haben. Da gibt es immer wieder auch viele spannende Perspektivwechsel und Gedanken, die mit unserer heutigen Zeit zu tun haben. Ein Forschungsprojekt bei uns auch in der Schule, wie können wir denn altes Wissen tatsächlich in die heutige moderne Zeit transferieren, übersetzen, welche Sachen sind wirklich noch sinnvoll heutzutage zu nutzen, dass Naturverbindung sinnvoll ist. Ist uns, glaube ich, allen inzwischen klar oder wird immer klarer. Und was mir aufgefallen ist, nochmal ein neuer Gedanke dazu ist, dass die Tiere, die die Leute ernährt haben damals und natürlich auch die Pflanzen, die die Leute ernährt haben und ganz unabhängig davon, ob das Jäger und Sammler waren oder Bauern, Menschen, die etwas angebaut haben oder gehalten, Tiere gehalten haben, die Tiere, die sie ernährt haben, mit denen haben sie sich am meisten beschäftigt. Und ähnliches Phänomen in der Kalahari auch erlebt. Die Spurenleser, die noch mit der Jagd Fleisch nach Hause gebracht, durch die Jagd Fleisch nach Hause gebracht haben, die kannten sich super aus mit diesen Antilopenspuren. Also immer diese Tier- oder Pflanzenarten, die den größten Gewinn für uns bringen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch oder so, aber letztendlich ist es, kann man es darauf zurück. Kann man es darauf runterkochen, die irgendwie mit uns viel zu tun haben, mit unserem Alltag. Und wir uns jetzt ja hier in dieser Podcast-Reihe mit der Vogelsprache beschäftigen oder mit dem gefiederten Volk da draußen und es bei sehr vielen Leuten resoniert und viele Leute das als angenehm auch empfinden, gerade auch in diesen heftigen Zeiten, gerade wegen den Einschränkungen, denen wir alle ausgesetzt sind und den Veränderungen, an denen wir uns anpassen müssen, ist es doch vielleicht ein ganz klares Indiz, was die Vögel auch für eine Lehre mitbringen. Immer wieder spreche ich das ja an und höre das auch in E-Mails oder lese das zwischen den Zeilen in euren Geschichten. Das große Geschenk, was die Vögel uns bringen, ist es, im Augenblick anzukommen, in dem Moment anzukommen, in dem wir sind. Denn da zwingen uns die Vögel quasi zu. Wenn wir wirklich Vogelsprache verstehen wollen, dann müssen wir erstmal alles, so viel wie möglich Informationen aufnehmen, das diesen Moment betrifft. Und es ist nicht nur allein die Klangäußerungen, sind nicht nur allein die Klangäußerungen der Vögel, sondern alles, was drumherum ist. Die leiseste Bewegung des Windes, die kleinste Zecke, die auf den Grashalm versucht hochzuklettern und dann herunterfällt, oder das Geräusch des Zuges, das heute lauter ist als gestern, was von weit weg herangeweht wird durch den Wind. Oder das eigene Wohlbefinden, was natürlich meine Wahrnehmung wieder beeinflusst. Also alles Faktoren, die sehr unmittelbar und direkt mit diesem Moment zu tun haben. Und das ist etwas, was in unserer modernen Welt oder in den Ansprüchen, die unsere moderne Gesellschaft oder die Zivilisation, unsere Abläufe, unsere Arbeitsrhythmen, unser sozialer Dialog zwischeneinander, unsere Beschäftigung durch Technik und digitale Medien und so weiter, was die immer wieder schwer machen. Und so helfen uns die Vögel vielleicht dabei, diesen Spagat besser hinzubekommen, weil wir müssen lernen, in beiden Welten klarzukommen, ohne die eine Welt komplett zu verlieren. Und ohne die andere Welt komplett zu verteufeln. Also, wenn wir es nicht hinbekommen, in beiden gleichzeitig uns wohlzufühlen und einen guten Umgang zu finden, dann werden die Probleme eher wachsen und eher schwierig werden, eher größer werden, meine ich. Und das ist noch ein schöner Satz dazu in dem handschriftlichen Brief von Carina, die schreibt nämlich dazu: Ein Virus geht um die Welt, das Leben ist, wie es ist, es geht einfach weiter. Es ist niemals gegen uns. Die Pflanzen und Tiere und Leute und Wesen, die in ihrer Realität leben, passen sich an und leben einfach weiter. Ich habe jedenfalls noch keinen Vogel und keine Pflanze und kein Tier mit Mundschutz gesehen. Bei uns Menschen ist es etwas komplizierter. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann führt sie es noch weiter aus. Aber das ist sehr schön. Es bringt es so auf den Punkt, diese Kompliziertheit des Lehren uns eigentlich, lehrt uns eigentlich die Naturwahrnehmung in dem Augenblick, die Kompliziertheit kurz auszuklammern, und die Einfachheit liegt in der bewussten Wahrnehmung. Ja, unser Verstand, unser analytischer Geist ist ein totales Geschenk auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch wunderbare Momente, wenn der mal kurz ruhig ist und wir uns einfach nur der Wahrnehmung, der Beobachtung hingeben können. Und wie sehr uns die Wahrnehmung immer wieder trügt, ein letzter Gedanke noch zum letzten Podcast, der sich um den Kuckuck hauptsächlich gedreht hat. Und da könnte man viele, viele Folgen machen zum Kuckuck, weil das ist wirklich ein faszinierendes Wesen. Den haben wir gestern auch intensiv hören können bei unserem Fuchsbauansitz. Und viele Leute haben geschrieben, bei uns ist der Kuckuck da, bei uns ist der Kuckuck da. Und immer wieder kamen auch Fragen, oh, der ist aber ganz schön früh diesmal. Bei einigen habe ich gehört, 2 Tage früher als im letzten Jahr. Ich habe bei uns mal nachgeschaut, der war diesmal 2 Tage später bei uns am Platz zu hören als im letzten Jahr. Und ich finde 2 Tage bei so einem ganzen, auf den ganzen Jahreszyklus geschaut, echt eine geringe Zeit, eine geringe Abweichung. Ich finde das ziemlich auf den Punkt gelandet. Auch letztes Jahr war am 24.04. Bei uns zu hören. Und fast gleichzeitig, ganz anders als bei den Grasmücken, war das. Die Grasmücken sind sehr versetzt überall an verschiedenen Orten aufgetaucht und immer wieder tauchten Meldungen auf. Hier sind Grasmücken, ein paar Tage später, hier sind Grasmücken, teilweise 6, 7, 8 Tage später. Jetzt sind die Grasmücken auch bei uns. Beim Kuckuck war es fast innerhalb von 2, 3 Tagen überall zeitgleich, tauchten plötzlich überall alle Kuckucke auf. Und nicht viel anders als im letzten Jahr. So, jetzt hatte ich noch eine Frage. Mal gucken, ob wir das noch heute behandelt bekommen. Nein, denn wir haben schon ganz schön fortgeschrittene Zeit. Es gab eine schöne Frage zu den Flugbildern der Vögel. Wir werden beim nächsten Podcast mal auf dieses Thema noch mehr eingehen. Also, wie kann ich besser in der Lage sein, die Vogelart oder zumindest die Gruppe Familie zu erkennen, allein am Flugbild, wenn das Tier an mir vorbeifliegt? Und ich möchte gerne die letzten 2 Minuten nutzen für ein anderes Thema noch, was auch immer wieder auftaucht in den Mails, was jetzt nicht jetzt so direkt mit der Vogelsprache zu tun hat, sondern eher mit dem Mitdenken und der Fürsorge für unsere Schule, unsere Wildnisschule, die ja jetzt wahrscheinlich, so wie es aussieht im Augenblick, doch noch länger pausieren muss in ihrem offiziellen Ablauf oder mit den normalen Weiterlaufen öffnen für Kurse und für Leute hier am Platz, als wir es eigentlich dachten. Und da gab es eine schöne Anmerkung von der Geische, ein schönes Beispiel, das ist nur eine Idee. Sie schreibt, ich weiß, dich treibt nicht das Geld an, aber leben müssen wir auch irgendwie damit. Und inzwischen verändert sich das bei mir auch, weil mir geht langsam auch das Geld ausgeht. Und an dieser Stelle auch mal ein großes Dank an all die, die schon was überwiesen haben. Es sind wirklich nicht wenige. Ich habe keinen genauen Überblick momentan. Aber ein großes Dank an alle, die finanziell, sich auf finanzielle Art und Weise bedankt haben für die Podcasts der letzten Wochen. Und Gesche schreibt einen schönen Gedanken. Sie schreibt dann da spätestens zur 20. Folge. Und heute haben wir unsere 21. Ist es an der Zeit, doch einmal von all denen, die das Hören der Podcasts zu den besonderen Momenten dieser Woche geworden ist, dir auch finanziell für deine Arbeit etwas zurückzugeben. Also denke ich für mich, 1 Euro pro Woche ist ja wirklich, 1 Euro pro Folge ist ja wirklich nicht viel. Und wer bisher nichts überwiesen hat, setzt sich hin und macht das gleich. Und das hat sie getan. Sie hat gleich bis Folge 25 aufgestockt und 25 Euro überwiesen. Vielen Dank, Gesche, und in dem Sinne auch an allen anderen, die schon was überwiesen haben. Und hiermit nochmal eine Einladung an alle, die es noch nicht getan haben, dem vielleicht zu folgen. Aber nur, wenn es für euch passt und in Ordnung ist. Ich bin gleichzeitig dabei, jetzt mich doch damit zu beschäftigen und über meinen Schatten zu springen. Ich habe da echt einen inneren Trotz, online was anzubieten, aber wahrscheinlich wird es auch erstmal bei uns darauf hinauslaufen und ich mal es mir gerade in schönen bunten Farben, ein Online-Angebot zu gestalten zum Thema Vogelsprache und eins zum Thema Spurenlesen. Das werdet ihr mitbekommen. In den nächsten Tagen wird es sich konkretisieren. Sonst weiter freue ich mich über eure Geschichten aus der Welt der Gefiederten da draußen an unsere Mail, Podcast, fologepaul@gmail.com. Und solltet ihr etwas überweisen, das ist noch ein ganz wichtiger Zusatz, bitte schreibt beim Betreff Zuschuss zum Erhalt der Wildnisschule. Denn wenn direkt Vogelpodcast ist, ist es eine Leistung und braucht eine Gegenvergütung. Und dann wird alles mit, ist alles mit sehr viel Aufwand und Bürokratie wieder behaftet. Gut, in diesem Sinne würde ich heute beenden wollen mit einer letzten kleinen Aufgabe, die noch nicht so deutlich, glaube ich, formuliert wurde von mir, die es aber einfacher macht, euch noch enger zu verbinden mit euren nächsten Nachbarn. Gebt ihnen doch jetzt mal wirklich einen Namen. Und zwar keinen Namen, der jetzt einen menschlichen Namen, sondern einen Namen, der verbunden und verknüpft ist mit einer eurer Geschichten. Ihr alle erlebt so viele Geschichten. Die älteste Taube kann die Alttaube sein, zum Beispiel, die immer wieder auf den Balkon zu Besuch kommt und so ein ganz intimes, feines Geräusch von sich lässt. Oder die Amsel, bei uns Anselm, der langsam echt struppig aussieht, weil seine Federn immer abgenutzter sind. Ja, hat schon lange bei uns den Namen Anselm, aber da steckt der Amsel drin, damit meine Kleinkinder sich den Namen Amsel merken und nicht wie Arthur immer Vohl sagen müssen. Vohl, sondern es ist die Amsel. Und also Name, der verknüpft ist, entweder mit einem Verhalten, mit einer persönlichen Geschichte, die ihr erlebt habt, oder einem seiner Rufe. Und beenden möchte ich heute mit dem Hundsbock, also der Rehbock, den wir gestern beobachtet haben und gehört haben, und der bellt für euch zum Abschied. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.gesche-rehbock.de. www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelliebe Paul.